Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut House of One heißt es, in Berlin geschieht etwas weltweit Einmaliges. Juden, Christen und Muslime planen gemeinsam ein Haus, unter dessen Dach sich eine Synagoge, eine Kirche und eine Moschee befinden wird. Ein Haus des Gebets und der interdisziplinären Lehre. Es wird ein Haus der Begegnung für ein Kennenlernen und den Austausch von Menschen unterschiedlicher Religionen sein. Ein Haus auch für Menschen, die sich keiner Religion zugehörig fühlen. Unsere Welt braucht dringender denn je Orte des Friedens. Orte, an denen wir lernen, in unserem einen Welthaus gemeinsam zu leben, wie Martin Luther King 1964 in seiner Rede in Berlin sagte, jüdische, christliche und muslimische Frauen und Männer haben sich daher in Berlin gemeinsam auf den Weg gemacht, für eine Verständigung unter den Religionen ein völlig neuartiges, zukunftsweisendes Sakralgebäude zu planen, zu bauen und mit Leben zu füllen. Religionen in ihrem Kult und im Austausch mit Wissenschaften, Kunst und Kultur können eine Bereicherung sein. Allen Gräueltaten, die unter Berufung auf die Religionen begangen werden, ein Modell eines friedvollen Miteinanders entgegensetzen. 2011 begann der gemeinsame Weg. Strukturen wurden geschaffen, in denen die jüdischen, christlichen und muslimischen Initiatoren gleichberechtigt beteiligt sind. Vieles ist geschafft. Ein weltweiter Architekturwettbewerb 2012. Eine weltweite Spenden- und Beteiligungskampagne 2014. Die Gründung der Stiftung 2016. Grundsteinlegung 2021. Eröffnung der House of One Box auf der Baustelle sowie viele Veranstaltungen. Gebete oder interreligiöse Workshops, obwohl mit dem Bau des House of One voraussichtlich erst ab 2025 fortgefahren werden kann, ist es schon jetzt ein Haus voller Leben. Mit Veranstaltungen und Programmen für Schüler und Pädagogen, mit Workshops interreligiös gegen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit. Mit interreligiösen Feiern, mit einem eigenen Podcast oder mit Partnerschaften in aller Welt. So tragen wir die Idee des friedlichen Miteinanders des House of One bereits weiter, bevor das Haus errichtet ist. Was diesen Artikel betrifft, so will er uns zeigen, dass Interreligiosität in einem Haus mit dem Willen Gottes vereinbar sein soll. Doch dem muss entschieden widersprochen werden. Zumindest was die Heilige Schrift anbelangt. Und heute befassen wir uns mit einem Fall, wo interreligiöse Elemente zusammenkommen, wenn es um die Anbetung geht. Lasst uns daher 1. Könige Kapitel 3, die Verse 2 bis 3 aufschlagen, wo es so formuliert wird. Nur opferte das Volk noch auf den Höhen, denn dem Namen des Herrn war noch kein Haus gebaut worden bis zu jener Zeit. Salomo aber liebte den Herrn, so dass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte. Nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. In der vorhergehenden Predigt konnten wir bereits sehen, dass Salomo einen Fehler tat, weil er eine Heidin zur Frau genommen hat. Wir werden jetzt nicht spezifisch darauf eingehen, aber die Dame war nicht aus dem Hause Israels, was zeigt, dass sie nicht zu dem heiligen Volk gehört hat. Und die Verse 2 bis 3 setzen an diesem Ereignis an. Vers 2 zeigt uns auf, dass das Volk Israel auf den Höhen geopfert hat, weil für Jahwe bis zu jener Zeit kein Haus gebaut worden war. Eine geschichtliche Quelle schreibt dazu Folgendes. In der biblischen Erzählung wird geschildert, dass vor dem Bau des Tempels in Jerusalem Opfer und religiöse Rituale üblicherweise an lokalen Heiligtümern oder Bamot stattfanden. Sie wurden zu diesem Zweck errichtet und scheinen in den meisten Fällen eine Anlage zu sein, die betreten werden konnte und in der kultische Handlungen stattfanden. Viele von ihnen könnten in einer Stadt gelegen haben, was jedoch nicht ausschließt, dass sie auch außerhalb von Stadtmauern auf nahegelegenen Hügeln standen. Ihr tatsächliches Aussehen und die mit den Höhlen verbundene Ausstattung sind nicht bekannt. Aber die große Zahl von Hinweisen auf sie als Opferstätten lässt vermuten, dass einige von ihnen recht aufwendig gewesen sein könnten. Schließlich versuchten die Monarchie und die Jerusalemer Priesterschaft, die Nutzung der Höhlen zu unterdrücken, weil sie den Tempel Salomos als den Ort, den Jahwe erwählen wird, hervorheben wollten. Nicht, dass es uns entgeht, aber die Anbetungszentren, die sich auf den Hügeln unter freiem Himmel befunden haben, hatten die Israeliten von den Heiden übernommen und dem Herrn gewidmet. Die Höhlen waren auch ein Ausdruck dafür, dass man besonders die Nähe eines Gottes gesucht hat. Beginnen wir an dieser Stelle mit unserem ersten Anwendungspunkt. Unangemessene Anbetung legt Wert auf ein äußeres Erscheinungsbild. Soeben haben wir zur Kenntnis genommen, dass die Höhlen in den heidnischen Kulturen für die Anbetung benutzt wurden, um der Gottheit nahe zu sein. Aber das ist kein Phänomen der Vergangenheit, sondern spiegelt sich in unserer Zeit wider, wenn auch oft in einer anderen Gestalt. Man denke da an die Worte Christi in Matthäus Kapitel 6, Vers 5. Und wenn du betest, sollst du nicht sein wie die Heuchler, denn sie stellen sich gern in die Synagogen und an den Straßenecken auf und beten, um von den Leuten bemerkt zu werden. Wir sehen das auch bei Wallfahrtsorten. Ein Wallfahrtsort ist ein Ort mit hervorgehobener religiöser Bedeutung, ein Heiligtum und als solcher das Ziel einer Wallfahrt. Dem Besuch eines Wallfahrtsortes können auch besondere Wirkungen zugesprochen werden, wie die Heilung von Krankheiten. Viele verstehen in diesem Zusammenhang nicht, dass der Geist Gottes nicht von solchen Orten aus wirkt, um die lebendige Begegnung mit Gott zu haben, sondern dass die Beziehung zum Herrn einzig und allein aus Glauben besteht. Gott legt also keinen Wert auf solche Bauwerke, was den rettenden Glauben anbelangt. Martin Luther hat es markant auf den Punkt gebracht, indem er gesagt hat, allein der Glaube, der sich auf Gott verlässt, kann vor dem Siege das Triumphlied singen und ein Freudengeschrei machen, ehe die Hilfe da ist. Man beachte, dass der Gebrauch von heidnischen Altären verboten war. In 4. Mose Kapitel 33, Vers 52 lesen wir, so sollt ihr alle Einwohner des Landes vor eurem Angesicht vertreiben und alle ihre Bildsäulen zerstören. Auch alle ihre gegossenen Bilder sollt ihr vernichten und alle ihre Höhen verwüsten. Oder in Mose Kapitel 7, Vers 5 wird es so ausgedrückt. Vielmehr sollt ihr so mit ihnen verfahren. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen, ihre Gedenksteine zerbrechen, ihre Aschere-Standbilder zerschlagen und ihre Götzenbildnisse mit Feuer verbrennen. Wir sehen also, dass diese Praxis, was das Volk begangen hat, nicht ordnungsgemäß war. Das Wort nur soll darauf hinweisen, dass die Verhältnisse zwar im Allgemeinen sehr gut waren, aber es eine Sache gab, die korrigiert werden musste, nämlich die Praxis des Opfers an den Höhen. Zudem waren die Höhen ein ständiger Wunderpunkt, wo die Propheten sich häufig dagegen gesprochen haben. Warum ist das aber so relevant? Es gab nämlich zwei grundlegende Probleme mit ihnen. Erstens, sie hat vom Prinzip des zentralen Heiligtums abgelenkt. Dies führt uns nun zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Unangemessene Anbetung lenkt vom zentralen Heiligtum ab. Das Heiligtum, von dem hier die Rede ist, war im Alten Testament der Dreh- und Angelpunkt, was die Präsenz des Herrn betrifft. Es ist somit das Zentrum, wo man sich danach auszurichten hat. Und das, was das Volk vor unseren Augen appliziert hat, war somit nicht die korrekte Zielsetzung, denn sie haben sich nicht an die exakten Bedingungen gehalten, die vorgegeben waren. Im Neuen Testament sind wir nicht auf ein Gebäude wie im Alten Testament angewiesen, sondern der Eingang zum Heiligtum ist einzig und allein auf das Werk Christi zu gründen. In Hebräer Kapitel 10, Vers 19 erfahren wir jenes. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes, Jesu Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum. Christen können daher in der Wohnung, im Wald oder zum Beispiel in der Garage sich versammeln und Gottesdienst dort halten, da in Christus der Vorhang zerrissen ist und somit jeder Gläubige freien Eintritt zum Heiligtum hat. Übrigens ist das die christozentrische Orientierung. Manche von euch wissen, dass ich einen orthodoxen Hintergrund hatte, wo zum Teil diese Gegenstände des Alten Testaments benutzt werden. In der koptisch-orthodoxen Kirche ist das so, dass ein eigenes Abteil herrscht, wo der Altar mit dem Kelch zu finden ist. Und dort in diesem separaten Bereich dürfen nur die Priester und die Diener eintreten. Mit Anführungszeichen dem gewöhnlichen Volk wird jeglicher Zugang verwehrt. Warum erwähne ich das? Weil diese Gruppierung nicht verstanden hat, was das biblische Heiligtum in Jesus darstellt. Und obwohl sie sich als Christen bezeichnen, ist das von der Schrift glasklar zu verwerfen, dass sie ebenso eigene Regeln kreiert haben. Sie imitieren also die Israeliten auf eine andere Art und Weise nach. Zweitens, da diese Methode eine heidnische war, war die hohe Gefahr des Synkretismus gegeben. Synkretismus bezeichnet die Vermischung verschiedener Religionen. Und tatsächlich war das immer wieder in der Geschichte Israels zu sehen, wo sie vom rechten Weg abgekommen sind. In 1. Könige Kapitel 18, Vers 18 hat Elia den Ahab für diese Schandtaten getadelt, indem er es ihm so verständlich gemacht hat. Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters. Wenn ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baal nachgefolgt bist. Wir kommen deswegen zu unserem dritten Anwendungspunkt. Unangemessene Anbetung kann in die Vermischung verschiedener Religionen führen. Vielleicht fragen sich manche, wie soll denn das zustande kommen, dass man in die Vermischung verschiedener Religionen geführt wird? Wisst ihr, wo eine Schwachstelle besteht, da kann es sich auf den ganzen Apparat auswirken. Lasst uns das anhand einer Illustration anschauen. Stellt euch vor, da gibt es einen Christen, der mit der spirituellen Mystik in Kontakt gekommen ist und anfängt, sich ständig damit zu beschäftigen und dabei bestimmte Dinge in sein Leben integriert, obwohl man mit seinem Gewissen dagegen ankämpft. Und weil er nicht konsequent war, diese falschen Sachen zu beseitigen, so hat er angefangen, gewisse Praktiken zu dulden. Macht beachte, dass es zu Beginn eine graduelle Abfolge war, der sich im Alltag dieser Person etabliert hat. Und wenn hier steht, dass das Volk geopfert hat, so war das kein einmaliger Akt, sondern eine bereits übliche Aktivität. Aber das geschieht bei Unaufmerksamkeit, wovor uns Gottes Wort explizit warnt. Viele denken, das ist nicht möglich. Doch schauen wir uns an, was letztens in der evangelischen Kirche in Graz passiert ist, wo der ORF Folgendes kundgibt. Graz. Nach dem großen Zuspruch beim ersten Harry Potter Gottesdienst im November 2024 in der Erlöserkirche Graz-Liebenau gibt es am Sonntag, den 9. Februar, eine Fortsetzung. Um 10 Uhr und 15 Uhr laden Pfarrer Markus Hütter und sein etwa 50-köpfiges Team zu zwei Gottesdiensten unter dem Titel Die Kammer des Segens. Die Kirche wird auch diesmal im Harry Potter-Style aufwendig dekoriert sein. Dem Thema entsprechend wird eine große Kammer für Segensaktionen im Altarraum aufgebaut. Gerade in unseren unsicheren und herausfordernden Zeiten ist es gut, wenn Menschen Gottes Segen zugesprochen wird, betont Hütter. Die Besucher, Besucherinnen erwartet auch dieses Mal eine Verbindung von Harry Potter und Glaubensthemen, heißt es in der Presseaussendung. Mit verschiedenen Filmausschnitten und kreativen Theatereinlagen werde die Welt von Hogwarts und des christlichen Glaubens lebendig und miteinander in Verbindung gebracht. Für magische Klänge sorgen ein Ensemble des Uni Wiens Chors und ein Duett zweier junger Sängerinnen der Erlöserkirche. Nach dem ersten Harry Potter Gottesdienst hätten viele zu ihm gesagt, dass sie seit Ewigkeiten nicht oder sogar noch nie in einer Kirche war, erzählt Hütter. Wir hoffen, dass wir auch dieses Mal Menschen neu begeistern können. Für die Teilnahme ist dieses Mal wichtig, vorab eine Eintrittskarte zu reservieren. Nach dem Gottesdienst werden die Gäste zum Kirchencafé mit Kesselkuchen und viel Safran und zum Austausch geladen. Dies sei mit aller Deutlichkeit gesagt, dass Harry Potter eine hochgradige Serie von okkulten Elementen beinhaltet. Man denke zum Beispiel an Zaubersprüche, was schon im Buch Mose als ein Gräuel zu betrachten ist. Und in dem Gottesdienst verkleidet sich jemand als Professor Dumbledore, welcher der Leiter der Schule für Zauberei und Hexerei ist. Doch warum muss man auf solche Sachen zurückgreifen? Das Wort Gottes ist vollkommen ausreichend und man braucht keine spiritistischen Bausteine in der Feier des Herrn zu implementieren, um es interessanter zu gestalten. Dass sich eine Kirche daran anlehnt, zeigt den Verfall in unserer gegenwärtigen Zeit, auch wenn man es noch so gut meint. Doch auch in der katholischen Kirche werden heidnische Verfahren gebilligt, wenn auch manchmal in einer frommen Form. Die Fürbitte Marias ist bei ihnen ein fester Bestandteil in ihrer Theologie. Obwohl Gottes Wort unmissverständlich klar macht, dass es eine esoterische Vorgehensweise ist, wenn man mit anderen Geistern in Kontakt tritt, außer dem Herrn selbst. 5. Mose Kapitel 18, Vers 10 lehrt uns diese Wahrheit. Es soll niemand unter dir gefunden werden, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt, oder einer, der Wahrsagerei betreibt, oder Zeichendeuterei, oder ein Beschwörer, oder ein Zauberer, oder einer, der Geister bannt, oder ein Geisterbefrager. Und wir finden auch ein markantes Paradigma, wo Saul zum verstorbenen Samuel einen gottesfürchtigen Mann Kontakt aufnimmt und Samuel darauf scharf erwidert. Das ist auch der Grund, warum diese Lehre der Marienverehrung nicht von den Aposteln beschrieben wurde, da sie absolut nicht konsistent mit der Bibel ist. Sie war auch nicht bei der ersten Gemeinde in Jerusalem zu finden. Sie besitzt nämlich heidnische Wesensmerkmale. So gibt es einen Bericht, der versucht aufzuschlüsseln, wie diese Unterweisung mit der katholischen Kirche zusammenhängen soll, und zwar: Bereits in der vorchristlichen Jahrhunderten lassen sich nach Meinung einiger Autoren Elemente erkennen, die später in die Marienverehrung einfließen sollten, etwa in der Zeit des Alten Testaments, also die Babylonier, die Göttin Ishtar verehrten. Viele Eigenschaften dieser Himmelskönigin wurden von anderen Kulturen übernommen, auf verschiedene Göttinnen verteilt und später wieder in eine Person vereint. So änderten sie sich von Zeit zu Zeit und von Kulturraum zu Kulturraum. Zwar Art und Anzahl der Namen für die Göttin, nicht aber ihre Eigenschaften und ihre Verehrung. Als Beispiele seien die altägyptische Isis oder die altgriechischen Artemis, Demeter und Athene genannt. Vor allem aber die ursprüngliche phrygische große Gottesmutter Kybele, deren Magna Mater Kult zunächst im griechischen Kulturraum adaptiert wurde. Verehrung auf der Agora von Athen, sich später im Römischen Reich verbreitete und noch Jahrhunderte nach Christus Anhänger fand, Muttergöttin Artemis passt in ihrer Doppeldeutigkeit besonders gut, als jungfräuliche und keusche Göttin von Delos im europäischen Griechenland, einschließlich der Ägäis, einerseits und als anatolische Muttergöttin des Tempels von Ephesus andererseits. Sie wurde schon vor der Gründung der Stadt Ephesus in Perge in Pamphylien verehrt, weshalb sie auch Artemis Pergaia und später bei den Römern Diana Pergenis genannt wurde. In Ephesus wurde sie bis ins 5. Jahrhundert nach Christus verehrt. Offenbar wurde ihre Statue, die zunächst vor der damals errichteten Marienkirche stand, mit Maria gleichgesetzt, die auf ihrem Haupt einen heiligen Schein trug. Aber lasst uns jetzt anschauen, was hat zu dieser Situation geführt, dass das Volk sowas vollbracht hat. Erwähnenswert ist, dass sich die Bundeslade in Silo befunden hat. Aber mit der Eroberung der Bundeslade durch die Philister hat Silo seine Bedeutung als Ort der Heiligkeit Gottes unter seinem Volk verloren, beziehungsweise die Bundeslade. Selbst nachdem die Bundeslade von den Philistern zurückgegeben worden war, blieb sie noch jahrelang im Haus Abinadabs, bis David sie nach Jerusalem in ein Zelt brachte, das er dort für sie vorbereitet hatte. Nachzulesen in 1. Samuel Kapitel 7, Vers 1 und 2. Samuel Kapitel 6. Und obwohl die Bundeslade sich in Jerusalem aufgehalten hat, so war die Stiftshütte in Gibeon, was ungefähr 90 Kilometer von Jerusalem entfernt gewesen sein soll. In 1. Chronik Kapitel 21, Vers 29 sehen wir jenes. Die Wohnung des Herrn aber, die Mose in der Wüste gemacht hatte, und der Brandopferaltar waren zu jener Zeit auf der Höhe von Gibeon. Jetzt mag der eine sagen, dass das doch nicht schlimm ist, was das Volk da praktiziert hat, denn sie hatten keinen Ort, wo sie Gott adäquat anbeten konnten und mussten deswegen auf eine andere Alternative ausweichen. Achtung, nicht der Mensch setzt den konkreten Ort fest, was die richtige Anbetung anbelangt, sondern der Herr selbst. Es heißt nicht umsonst in 5. Mose Kapitel 12, die Verse 4 bis 5, ihr sollt dem Herrn, eurem Gott, nicht auf diese Weise dienen, sondern an dem Ort, den der Herr, euer Gott, aus allen euren Stämmen erwählen wird, um seinen Namen dorthin zu setzen. Damit er dort wohne, da sollt ihr ihn suchen, und dahin sollst du kommen. Das ist der nächste und vierte Anwendungspunkt. Unangemessene Anbetung kann nicht am richtigen Ort stattfinden. Der Herr hat hier im Alten Testament Jerusalem festgesetzt und nicht Afrika oder Europa. Wie kann man dann postulieren, dass das nicht so wichtig sei, wenn das Gegenteil der Fall ist? Angenommen, ein Event findet in der Kärntner Straße statt und man beteuert, dass man es ebenso von der Wiener Straße besuchen kann. Würde man dieser Behauptung Glauben schenken, so würde man schnell feststellen, dass das ein kompletter Fehlschluss war. Und das Gleiche können wir hier konstatieren, dass nur an der richtigen Stelle wir unser Anliegen vor Gott bringen sollten. Wir dürfen daher nicht unsere eigenen Örter und Welten erschaffen und so schlussfolgern, dass es eine angebrachte Tür sei. Wir haben schon in der Einleitung beobachten können, dass diese Zusammenkunft von diversen Weltanschauungen in einem Raum nicht die einwandfreie Lokalität in Christus ist. Zudem hat sich diesbezüglich im Neuen Testament nichts verändert, denn wir erfahren in Hebräer Kapitel 12, Vers 22 jenes kraftvolle Statement. Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem und zu Zehntausenden von Engeln. Was war aber jetzt der Name des Herrn? Der hat das Wesen und die Gegenwart Gottes repräsentiert. In 2. Mose Kapitel 3, die Verse 13 bis 14, kommt es so zum Vorschein. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Gott sprach zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, so sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Dieser einzigartige Name Gottes wurde gegeben, um auch die Wahrheit zu betonen, dass er zeitlos ist. Der Name Herr hebräisch Jahwe ist im Wesentlichen derselbe und drückt die Wahrheit aus, dass er der Ewige ist, der aus sich selbst heraus existiert. Jüdische Gelehrten sollen es so in der Midrasch übersetzen. Ich bin, der ich war, ich bin jetzt und ich bin in Zukunft. Der Herr Jesus Christus macht sich diesen wirklichen Namen zu eigen, als er zu den Juden sprach, bevor Abraham war, das heißt geboren wurde, bin ich. Auch hier sehen wir den zeitlosen Aspekt. Zu finden in Johannes 8, Vers 58. Der hebräische Name lautet Yeshua, was übersetzt wird mit Rettung. in der richtigen Annahme, dass diese Aussage nichts weniger als ein direkter Anspruch auf die Identität mit Gott war, haben die Juden versucht, ihn sofort als Gotteslästerer zu steinigen. Verpassen wir das nicht. Der Name des Herrn wird mit dem angebrachten Haus in Verbindung gebracht. Das hat eine hohe Signifikanz, da hier keine Legitimation stattfindet, wo Gott den Akt seines Volkes toleriert. Der fünfte Anwendungspunkt wäre daher, unangemessene Anbetung ist keine würdige Ehre für den Namen des Herrn. Der Name des Herrn ist glorreich, schlagen wir doch auf im Psalm 113, Vers 2, wo geschrieben steht, gepriesen sei der Name des Herrn von nun an bis in Ewigkeit. Zusätzlich ist der Name des Herrn auch ein wahrhaftiger, den es hoch zu schätzen gibt. In 3. Mose Kapitel 22, Vers 32 fordert Gott nicht umsonst seine Leute auf, wenn er das zu ihnen spricht. Und ihr sollt meinen heiligen Namen nicht entheiligen, sondern ich will geheiligt werden in der Mitte der Kinder Israels. Ich, der Herr, der euch heiligt. Haben wir das schon einmal beachtet? Wenn wir den Herrn preisen, so sollten auch alle Kriterien stimmen, damit die Gemeindeversammlung in Gottes Augen wohlgefällig ist, um seinen Namen zu verherrlichen. Denn wir können nicht einfach die Tatsache ignorieren, dass das Volk für den Namen des Herrn geopfert hat, aber es war nicht die entsprechende Form, die sich der Allmächtige von ihnen gewünscht hat. Und so ist es keine ebenbürtige Vertretung seitens des Volkes. Aber das ist kein Zustand, der nur damals in Erscheinung getreten ist, denn wenn wir unser heutiges Umfeld in den Freikirchen anschauen, dann erleben wir eine gewaltige Invasion, wo Frauen als Prediger eingesetzt werden. Und Paulus ganz klar in 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 12 betont, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren. Wir können daher keine Abstriche machen und sollten jeden einzelnen Punkt berücksichtigen, der von der Gemeinde Gottes verlangt wird. Gehen wir nun zu Vers 3 über, denn da lesen wir, Salomo aber liebte den Herrn, sodass er in den Ordnungen seines Vaters David wandelte, nur brachte er Schlachtopfer und Räucheropfer auf den Höhen dar. Wir alle kennen das Wort Liebe, aber lasst uns die Grundbedeutung im Kern bzw. im Hebräischen näher betrachten, um besser zu verstehen können, was damit gemeint ist. Das hebräische Verb aheb bezeichnet in erster Linie das Konzept der Liebe, das eine Reihe von Bedeutungen umfasst, von tiefer Zuneigung und Freundschaft bis hin zu romantischer und bündnismäßiger Liebe. Es wird verwendet, um die Liebe zwischen Einzelpersonen zu beschreiben, wie familiäre Liebe, Freundschaft und eheliche Liebe, sowie die Liebe zwischen Gott und seinem Volk. Der Begriff impliziert ein Gefühl der Loyalität, des Engagements und der tiefen emotionalen Verbundenheit. In der alten hebräischen Kultur war die Liebe nicht nur ein Gefühl, sondern eine handlungsorientierte Verpflichtung. Das Konzept der Liebe im Alten Testament ist eng mit Bundesbeziehungen verwoben, in denen die Liebe durch Treue, Gehorsam und Opfer zum Ausdruck kommt. Das hebräische Verständnis von Liebe gegenüber Gott hat einen ganzheitlichen Ansatz, der Herz, Verstand und Handeln einbezogen. Das wird im Schema Israel, 5. Mose Kapitel 6, die Verse 4 bis 5 deutlich, wo die Liebe zu Gott das ganze Wesen umfasst. Da heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Gott zu lieben ist eine totale Hingabe und Salomo hat dies aufrichtig in seinem Lebenswandel gezeigt, denn er hat wirklich den Herrn gefürchtet und die Anweisungen Davids in Bezug auf seinen Wandel vor Gott befolgt. Mit Ordnungen ist Folgendes gemeint. Der Begriff Tschukka bezieht sich auf ein Gesetz oder eine Verordnung und wird oft im Zusammenhang mit göttlichen Gesetzen verwendet, die Gott den Israeliten gegeben hat. Er bezeichnet eine vorgeschriebene Regel oder Vorschrift, die als Teil der Bundesbeziehung zwischen Gott und seinem Volk befolgt werden soll. Die Gesetze werden oft als dauerhaft und verbindlich angesehen und spiegeln Gottes Willen und Ordnungen für sein Volk wider. Und bei seinem Vater David war auch dies zu entnehmen, außer seinen falschen Entscheidungen, die er verübt hat. Im Neuen Testament ist dieser Grundsatz gleich geblieben, wo der Herr Jesus in Johannes Kapitel 14, Vers 15 so gesprochen hat: Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Trotzdem war Salomo schlampig, zumindest was das Opfern auf den Höhen angeht. Denn wir haben schon ausführlich darüber diskutiert, dass es in Gottes Augen nicht gestattet war. Salomo hat Schlachtopfer und Räucheropfer dargebracht. Wir sehen hier eine Differenzierung und können kurz und prägnant darauf eingehen, da es heute nicht speziell das Thema ist, was das eine und was das andere war. Ein anderes Mal können wir es exegetisch behandeln, so Gott will. Fangen wir mit den Schlachtopfern an, denn von diesen hat es vier verschiedene Sorten gegeben. Das Brandopfer war ganz für Gott und zeigt bildlich, wie Christus Gott am Kreuz verherrlicht hat. Das Sündopfer stellt vor, dass der Sünder von Gott durch das Werk Christi angenommen wird. Das Schuldopfer hat zum Thema, dass die Schuld des Menschen vergeben wird, weil Jesus Sühnung getan hat. Der Zweck des Friedenopfers war weder dem Sünder den Weg zum Frieden zu zeigen noch Sühnung zu bewirken. Es war vielmehr die Antwort eines Herzens auf empfangene Segnungen, die wir durch Christus erlangen können. Was jetzt das Räucheropfer betrifft, so symbolisierte dies das Gebet von Betenden, die vor dem Herrn aufgestiegen sind. In der Stiftshütte könnte Räucherwerk nur von dem Priester dargebracht werden, der zwischen Mensch und Gott vermittelt hat. Im neuen Bund ist der Herr Jesus Christus unser hoher Priester, der unsere Gebete vor Gott, den Vater, darbringt. So viel also dazu. Wir müssen noch diesen Teil besprechen, denn wenn hier steht, dass Salomo den Herrn liebte, dann soll uns hier vergegenwärtigt werden, dass das Opfern an hohen Orten zu diesem Zeitpunkt nicht das Ergebnis seiner Entfremdung von Jahwe war. Wir sind jetzt zu unserem letzten Anwendungspunkt angelangt. Unangemessene Anbetung kann eine individuelle oder kollektive Kompromisskomponente beinhalten. Dieses Wort nur finden wir sowohl beim Volk als auch bei Salomo, was impliziert, dass sie einen Kompromiss eingegangen sind, um den Herrn anzubeten. Diese fälschliche Einigung hat sie dazu veranlasst, eine nicht legale Verrichtung zu tun, was einen sehr gefährlichen Charakter hat, der einen in die komplette Verdorbenheit führen kann. Schauen wir doch unsere Furchtweltbare an, wo die Gemeinden Gottes sich in einem massiven Abfall befinden. Homosexuelle Ehen, homosexuelle Segnungen, homosexuelle Gottesdienste werden schon mehr oder weniger genehmigt. Aber dazu kann es nur kommen, wenn man falsche Kompromisse eingeht, die später fatale Folgen haben können. Und wenn man diese schrecklichen Entwicklungen zu Beginn toleriert, dann kann es sukzessiv schlechter werden, weil man nicht entschlossen genug war, dagegen beharrlich vorzugehen. Das ist wie bei einer Krankheit, das noch im Anfangsstadium ist. Wenn jemand ein Krebsrisiko hat, dann muss man schon zuvor die richtigen Maßnahmen treffen, damit kein Ausbruch stattfinden kann. Und wenn man das versäumt, dann kann die Hölle losbrechen. Und genau das ist bei sehr vielen Christen zu sehen. Lass mich dich daher fragen, gibt es bei dir auch eine Ausnahme, die nicht mit der Schrift konform geht? Sprichst du außer zu Gott noch zu anderen geistlichen Wesen, dann ist das dem Herrn ein Gräuel. Akzeptierst du, dass Damen am Kanzlerpult stehen und die Position eines Mannes einnehmen, was ein Spott in den Augen des Herrn ist? Sagst du, dass es keine Schande ist, wenn eine Frau mit einer anderen Frau ins Bett steigt? Denn die Schrift sagt, weil sie Gott nicht geehrt haben, haben sie den natürlichen Verkehr mit dem würdigen, den wieder natürlichen Verkehr vertauscht. Hör mir zu, wir müssen jeden kleinen schmutzigen Winkel aus unserem Glaubensleben radikal entfernen, damit wir in der ordnungsgemäßen Haltung vor Gott stehen können. Johannes Kapitel 4, Vers 24 drückt es so aus: Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen im Geist und in der Wahrheit anbeten. Anzubeten im Geist bedeutet, gemäß des wahren Wesen Gottes anzubeten. Jesus meint hier, dass die Anbetung einer Person nicht einfach äußeren religiösen Ritualen entsprechen oder sich auf bestimmte Orte beschränken darf, sondern mit der richtigen Herzenshaltung von innen im Geist kommen muss. Anzubeten in Wahrheit bedeutet, Gott gemäß dessen anzubeten, was er von sich selbst offenbart hat. Mögen wir der Herr Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.